So, guten Morgen. Es freut mich sehr, dass der Saal noch so voll ist. Ich habe mich hier gerade schon vor 5 Leuten stehen sehen. Es tut mir wahnsinnig leid. Heute Morgen um 6 hieß es noch, die Strecke ist frei, alles kein Problem. Und dann stand der Zug auf freier Strecke und dann kommt man weder vor noch zurück. Und Emma hat mich besiegt heute Morgen mit einem Oberleitungsschaden sozusagen. Es tut mir wirklich leid. Ich rede sonst schon sehr schnell. Ich hoffe jetzt nicht noch schneller zu reden. Also ich werde den Vortrag jetzt nicht in einer halben Stunde machen, sondern wir lassen uns jetzt eine Stunde Zeit bis 12.30 Uhr. Das heißt, der Kuriervortrag, der dann eigentlich noch kommt, oder der IMAP-Server-Vortrag, den machen wir da einfach um 13 Uhr in der Mittagspause. Und insofern haben wir jetzt ganz normal eine Stunde. Und ich bin sicher, Frank konnte das relativ sauber überbrücken. Ja, ich habe heute mal ein ganz anderes Thema. Spam mal von hinten sozusagen. Nämlich mal die Frage, wer hat eigentlich das Ganze uns eingebrockt und worum geht's dabei eigentlich? Das heißt, Spam einfach mal anders. Wer sind die Spammer? Wer arbeiten sie? Wie verdienen sie? Und vor allem, das kauft doch eigentlich gar keiner. Warum funktioniert das überhaupt? Schauen wir uns einfach mal vorab den Status quo an. Spam heutzutage. Ich habe mir die Mühe gemacht, ein bisschen zu recherchieren. Und es gibt ein Zitat, was am meisten, glaube ich, in dem Zusammenhang zitiert worden ist. In den letzten Jahren, in 2 Jahren von heute an, ist das Spam-Problem gelöst. Der Satz stammt nicht von mir. Wer weiß, von wem er kommt? Ja, Bill Gates, genau, unser alter Freund Billy. Und wann hat er den gesagt? 2004 auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Das heißt, seit 2006 ist das Spam-Problem gelöst. Wir haben es bloß leider noch nicht mitbekommen. Das ging damals eigentlich um die Idee, diese elektronische Briefmarke einzuführen, dass jede E-Mail einfach ein bisschen Geld kostet. Und Billy erklärte sich bereit, das Geld zu kassieren und dann wäre das Spam-Problem ja gelöst gewesen. War bloß leider keiner einverstanden damit. Kleine Statistik, die Zahlen habe ich von Ironport mal geklaut. 2005 31 Millionen Spam-Mails, was 2004 war, habe ich leider nicht in Erfahrung bringen können. 2006 61 Milliarden Spam-Mails, also dort, wo das Problem gelöst sein sollte. 2007, also jetzt vor kurzem, 120 Milliarden Spam-Mails pro Tag. Und die Prognose von Ironport für 2008, nochmal 40% obendrauf. So viel zum Thema, es ist gelöst. Da hat sich wohl jemand aus dem Fenster gelehnt. Ich finde die Zahl geil, 120 Milliarden Spam-Mails, da musste ich erstmal die Nullen abzählen, verschicken wir pro Tag. Und jetzt kommt die Quizfrage, was für eine Zahl ist das jetzt? Ich komme danach, Billiarden, ich weiß es gar nicht genau, also 4,38 × 10, nee, plus 13 ist das, hat der Taschenrechner gesagt. Das ist das, was wir ungefähr im Jahr haben. Wo kommt der Spam her? Eine kleine Statistik anhand der IP-Adressen, wo Spam verschickt worden ist, von Sophos diesmal geklaut. Wir sehen erstaunlich viel tatsächlich noch aus den USA. Also es ist mitnichten immer nur Russland und China, wo der Spam herkommt. Deutschland schlägt sich ganz solide auf Platz 9, ist das, glaube ich. Und im Endeffekt können wir aber nicht einfach nur auf die ganzen asiatischen Länder und so weiter schimpfen, sondern da sind erstaunlich viel uns bekannte Länder dabei. Das ist jetzt einmal hier links, das ist irgendwie Juni 2006. Rechts war jetzt Dezember 2007. Da hat sich das ein bisschen verändert, aber im Endeffekt, es bleibt dabei, es sind eigentlich in Gänsefüßchen, abgesehen von China, Hongkong, die westlichen Staaten. Das Problem dabei ist, das sagt nicht aus, wo die Spammer sitzen, sondern das sagt nur aus, wo das Spam herkommt, also die IP-Adressen. Ein Großteil des Spams, Frank hat es ja, glaube ich, gerade am Schluss noch gesagt, wird über Botnetze verschickt. Das heißt, das sagt also eher was davon aus, wie verbreitet in dem jeweiligen Land PCs sind, wie gut oder wie schlecht die geschützt sind, wie leicht sie infiziert werden und wie damit umgegangen wird. Und das sagt eigentlich nicht davon aus, dass unbedingt dort die Urheber sitzen. Trotzdem, die Urheber sitzen oft in den westlichen Staaten und auch in Russland. Ich habe nachher noch ein paar Beispiele mitgebracht. Und natürlich auch in Deutschland und vermutlich auch hier im Raum. Ich weiß es nicht. Wer will, kann mich ja nachher mal ansprechen. Ich freue mich immer über Kontakte. Gucken Sie mal, was Ihr Nachbar auf dem Laptop-Display hat, ne? Offenes WLAN ist immer schön. Ja, wie wird Spam versandt? Das machen wir heute mal ganz kurz, weil darum dreht sich normalerweise jeder andere Spam-Vortrag. Ich habe Ihnen 3 Zahlen mitgebracht. Eine Zahl, die ich mir von Spamhaus.org geliehen habe. Sie sehen, ich habe mich mal so rechts und links bedient und habe da mal ein paar Tage recherchiert. 882.565. Was ist das für eine Zahl? Das ist die Anzahl der neu infizierten PCs, die Spamhaus allein an einem Tag am 24. Juni letzten Jahres entdeckt hat. Pro Tag eine knappe Million neu infizierter Botnetz-PCs. 36, eine sehr kleine Zahl, ja? Also muss es was sein, wo je kleiner die Zahl, umso schlimmer dahinter steckt. Das ist die Anzahl in Sekunden, nachdem diese Botnetz-PCs angefangen haben, nach ihrer Infektion Spam zu verschicken. Und das sagt eigentlich relativ klar, welche Auswirkungen und welche Bedeutung Botnetz-PCs haben und wofür Botnetze größtenteils heutzutage wohl, muss man sagen, benutzt werden. Noch eine Zahl habe ich mitgebracht, 1,8 Millionen. Das ist das derzeit größte Botnetz, wenn man den Einschlägen Pressemitteilungen glauben darf. Stormworm, relativ aktuelle Zahlen. Da hat wohl auch Polen die letzten Wochen, Monate gerade drunter gelitten. Also ein Botnetz, was von einer Gruppe oder einer einzelnen Person kontrolliert wird mit 1,8 Millionen PCs. Und da kann man sich natürlich leicht damit ausrechnen, allein wenn man deren Bandbreite zusammenzählt, können die quasi jeden auf der Welt platt machen, wenn man nur will. Und das ist natürlich auch klar, damit kann man eine ganze Menge Spaß haben. Die großen Botnetze heutzutage übertreffen wohl die Rechenleistung der üblichen Top 50 Supercomputer locker. Da können die sich mal eine Scheibe davon abschneiden. Vielleicht sollten die nicht einen Supercomputer bauen, sondern mal 3 Tage in die Programmierschule gehen. Spart ein paar Milliarden Geld wahrscheinlich. Also, Botnet-Spam, klar, das macht eine ganze Menge aus. Je nachdem, wie man sieht, auf Platz 2 oder Platz 3. So, nach meinem subjektiven Gefühl eher Platz 2 ist immer noch Webformular-Spam, für den ich an der Stelle kurz eine Werbung machen möchte, ist falsch. Also Anti-Werbung machen möchte. Liebe PHP-Programmierer, validiert eure E-Mail-Formulare und eure Eingabeformulare. Das ist einfach noch das größte Problem, was die ISPs momentan von innen nach draußen einfach haben. Die meisten Webformulare validieren nicht die Eingabe. Das heißt, sie gucken nicht zum einen, ganz doof, welche E-Mail-Adressen sind als Empfänger eigentlich angegeben. Ist das tatsächlich nur info@firma.de? Oder ist das vielleicht einfach ausgetauscht? Dann kann ich darüber natürlich auch an externe Adressen Spam verschicken. Und aber vor allem seit einigen Jahren eine sehr beliebte Masche, die hauen einfach Return-Zeichen rein und können dadurch natürlich zusätzliche Header-Felder einfügen. Also statt Subject Test hauen sie gleich noch Test Return to einfach weitere Adressen rein und können dadurch Header-Injection machen und können dadurch relativ einfach ein paar tausend Adressen in diese eine Formular-E-Mail reinhauen und dadurch natürlich auch beliebig andere Empfänger verschicken. Selbst wenn der eigentliche Empfänger ursprünglich kodiert war. Das ist was, was die Programmierer als Hausaufgabe mit nach Hause nehmen müssen. Eingabevalidierung, denn die Frage ist, was hat denn im Subject einer E-Mail oder im Absender oder im Realnamen einer E-Mail ein Return-Zeichen zu suchen? Gar nichts. Und genau das ist das Problem dabei. Webformular-Spam ist ein gewisses Problem. Man kriegt sie einigermaßen gut, weil diese Server relativ schnell in den RBL-Listen auftauchen, weil die relativ statische IP-Adressen haben. Aber man kriegt sie zum Beispiel mit Graylisting oder Policy Wait und anderen Mechanismen relativ schlecht, weil das, was der Webserver macht, ist, er geht erstmal an den lokalen Mailserver, der relayt das nach draußen und damit habe ich natürlich nicht mehr dieses Botnetzverhalten, sondern ganz normales Mailserververhalten und komme natürlich mit so einer Client-Bewertung dann nicht unbedingt weit. Das ist so subjektiv ungefähr mein Platz 2. Platz 3 oder Platz 2, da kann man sich drüber streiten, da habe ich keine Zahlen, sind Bulletproof Server, also kugelsichere Server. Wenn man da einfach unter dem Stichwort googelt, findet man da relativ schnell einschlägige Angebote. Ich habe hier einen Screenshot mitgebracht, Adult Bulk Email Hosting und eben das Entscheidende ist, was ist das dritte von unten, we will not shut you down due to complaints. Das heißt, egal wie sich der Rest der Welt über sie beschwert, mit uns kriegen sie keinen Ärger, solange der Cache stimmt. Das heißt, wenn ich mir so einen Root-Server miete, das ist nichts anderes als ein 19-Euro Root-Server, ja, wenn ich mir so einen Root-Server miete, kann ich mit dem, nach Aussagen des Anbieters, machen, was ich will und damit auch einfach Mails verschicken. Klar ist, die landen auch relativ schnell auf Sperrlisten. Zum Service des Hauses gehört dann auch dazu, dass man eben ein paar saubere IP-Adressen regelmäßig neu kriegt und so weiter. Ne? Sonst sind die nach ein paar Tagen versaut. Und ja, interessant bei den Bulletproof-Servern finde ich immer ganz persönlich. Business-E-Mail-Hosting, $2.99 im Monat. Bulletproof. Casino-E-Mail-Hosting, $3.99. Technisch exakt derselbe Server. Und ich habe es ja mitgebracht, Adult-E-Mail-Hosting heißt das neumodisch. $5.99. Technisch ein und derselbe Server. Bloß je nachdem, was man selber an Cash macht, muss man natürlich auch entsprechend was an den Anbieter abführen. Und das Ganze ist, also ich möchte jetzt nicht Werbung dafür machen, ja, aber das Ganze ist ein Sorgenfrei-Paket. 1 Million E-Mail-Adressen, $39, kann man gleich vom Anbieter mitkaufen. Und, ja, es ist März, ich habe noch einen Special Price, 98 Millionen für $800. Das ganz Interessante dabei ist, das hier ist nicht etwa China, das ist nicht etwa Russland, nein, das ist Fort Lauderdale in den USA. Wer sind also die Spammer? Mit wem haben wir es dort zu tun? Ja, wir kennen die meisten. Namentlich wir, nicht ich persönlich, will ich mir gar nicht anheften, aber die einschlägigen Anti-Spam-Organisationen, die das mit mehreren Mann-Leuten, die da teilweise auch anonym dafür arbeiten, sowas wie Spamhaus, die haben zum Beispiel 25 Leute, die sich dort angeblich hauptberuflich weltweit darum kümmern. Aber lieber im Verdeckten. Also die Anti-Spam-Organisationen, die sich dort professionell drum kümmern, die können die meisten großen Spammer namentlich benennen. Problem ist, man muss sie auch kriegen. Und zweiter Problem ist, man muss sie eben auch juristisch kriegen. Denn was nützt es mir, wenn ich weiß, wer ist, wenn ich keine juristische Grundlage habe, um die auch tatsächlich unbedingt festzumachen? Dann kann ich ihnen ein bisschen Prügel androhen, aber mehr auch nicht. Das ist im Prinzip nichts anderes als die Mafia in Italien. Dort kennen wir auch die meisten Mafia-Bosse. Und trotzdem ist es ein sehr großer Erfolg, wenn wir nach 20 Jahren einen so einen Typen dann irgendwann auch mal verhaften können, obwohl wir die ganze Zeit wissen, wer es eigentlich war. Wie viele Spammer gibt's? Gar nicht mal so viele. Ungefähr 100 namentlich bekannte Spam-Gangs mit 1 bis 5 Mitgliedern sind angeblich für ungefähr 80% des weltweiten Spam-Verkehrs zuständig. Mehr sind es gar nicht. Die anderen 20% sind dann Peanuts, Kleinkram, irgendwas. Ich hatte früher vor vielen Jahren immer das Gefühl, dass das gerade mal ein Dutzend Leute sind, die 80 bis 90% machen. Vielleicht war das auch 2003, 2004 durchaus noch der Fall. Einfach so von der Art und Weise, weil es einfach so 10, 12 verschiedene Maschen gab, die sich immer wieder geändert haben. Das ist jetzt was, was auch von Spamhaus kommt. Die haben so ein Programm ROXO, also nicht Records of Known Source, Spammer Organizations oder sowas, Spam Operations. Und die haben das mal gezählt. Und die können die Top 10 Spammer auch benennen. Das ist die Top 10. Und wie wir sehen, sind da wieder erstaunlich bekannte Länder dabei. Australien, Russland, USA, Indien und so weiter und so fort. Kann man dort mal nachlesen. Ist eine sehr interessante Webseite. Kann ich bei der Gelegenheit sehr mal empfehlen. Schauen wir uns mal den Top 1 weltweit an. Also den meistgesuchten Mann. Vermutlich sogar noch vor Bin Laden, wenn man sich die Spambelastung der Welt mal so durchrechnet. Ja, ist ein Russe, wir haben ein Foto von ihm, wir wissen, wer er ist. Es gibt hier umfangreich, ich glaube, 56 Einträge in der Record-Datenbank zu diesem Typen. Ich würde sagen, jeder von ihm hat schon mal eine Mail bekommen von Ihnen. Ja, OEM-CD ist, glaube ich, ein relativ bekanntes Stichwort. Ne? OEM-CD kaufen und so weiter und so fort. Bisschen Porno hier, bisschen, Pharmazie, sagt man ja neumodisch dazu. Bisschen Gesundheitswesen. Ja, so sieht er aus. Mehr ist es eigentlich gar nicht, wir wissen eigentlich, wer es ist. Nützt uns bloß nichts. Allseits bekannte Frage, aber mit Spam kann man doch gar kein Geld verdienen. Ja, höre ich in jeder Post, also selbst erfahrene Postmaster, die seit 10 Jahren nichts anderes machen, erzählen mir das immer in den Kursen. Mit Spam kann man doch eigentlich gar kein Geld verdienen. Wer kauft das denn gar nicht? Wer ist denn so blöde? Habe ich Ihnen auch ein paar Zahlen dazu mitgebracht. Habe ich Ihnen erstmal mitgebracht, was für Spam-Typen es gibt. Zahlen später. Ich habe Ihnen mal 2, 3, 4 Kategorien mitgebracht von verschiedenen Spam-Typen und wie damit Geld verdient wird. Platz 1 momentan so ist für mich der Aktien-Spam. Ja, den kennen wir, glaube ich, auch alle. Das sind die mit den ganzen animierten bunten Bildchen. Läuft folgendermaßen. Ich decke mich einfach mit ein paar Aktien von einer relativ kleinen Firma ein, die aber möglichst weltweit gehandelt wird. Anschließend mache ich einfach mal 1, 2 Tage massiv Werbung dafür. Und wenn also auch nur ein absolut geringer Bruchteil auf der Welt ein paar Aktien von dieser Mini-Firma kauft, dann explodiert natürlich gleich dieser Kurs förmlich. Und ich nutze das Ganze und verkaufe nach 2 Tagen wieder das, was ich davon gebunkert habe. Also Pump and Dump. Erst den Kurs hochpumpen und anschließend verkaufen. Das richtet sich hauptsächlich gegen relativ kleine Firmen, weil sich dann der Kurs natürlich relativ schnell bewegt, wenn dort was passiert. Das heißt, ich brauche sehr, 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 sehr wenig Leute, die weltweit darauf reinfallen oder auch mitmachen. Und schon tut sich dort immens was beim Kurs. Und der große Vorteil davon, es ist ein ideal anonymer, nicht nachvollziehbarer Geldfluss. Ich kaufe Aktien, ich verkaufe sie und mit dem Spam habe ich nichts zu tun. Ich habe als Spammer nicht das Problem, dass ich mir überlegen muss, wie ich an mein Geld komme, weil ich von niemandem außer der Börse bezahlt werde. Mittlerweile gibt es auch ein paar Trittbrettfahrer davon, also gute Leute von uns, die sagen, ich pass auf, ob so ein Spam reinkommt und steig einfach mit ein, einkaufen und nach 24 Stunden wieder verkaufen. Problem dabei ist natürlich dann so ein bisschen, dass man meistens schon zu spät kommt und wie bei der echten Börse auch, wenn man mitkriegt, dass irgendwo was läuft, ist die Show eigentlich schon vorbei. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, aber wenn jemand von Ihnen damit Erfahrung hat, wie man sozusagen jetzt legal passiv Spammer werden kann, ohne moralisch schlechtes Gewissen, da ist dann Greylisting nicht ratsam, weil die 10 Minuten können vielleicht eine Menge ausmachen. Ich muss aber sagen, Aktien-Spam, Hut ab. Ja, die sind für mich echt am erfinderischsten, am kreativsten bekannt geworden. Ich glaube, vor 3 Jahren, 3,5, 4 Jahren, die Zeit vergeht immer so schnell. Das waren die mit dem bunten Bildchen, ne, die zum ersten Mal einfach gesagt haben, ja, Mensch, wir klatschen so ein kleines GIF hinten ran und dann verarschen wir Spam-Assassin eine Runde. Dann haben wir OCR-Plugins für Spam-Assassin installieren können, haben ein paar Leute geschrieben, einfach Texterkennung und dann haben wir den Text-Pattern, die da draufstehen, gematcht. Was ich übrigens sehr, sehr, sehr witzig fand, es gab daraufhin Kundenbeschwerden, als wir es eingeführt haben und als wir analysiert haben, warum die immer false positiv hatten, das waren fast immer Windows-Screenshots. Ich weiß nicht, wieso. Ja. Ansonsten hat das Ding einwandfrei funktioniert, aber jeder Windows-Screenshot wurde von dem rausgefiltert. Es tut mir leid, ich kann dafür nichts dafür, das ist echt Erfahrung. Die waren auch ganz kreativ, dann haben sie Interlaced-GIF-Bilder gemacht, also erst im 2. oder 3. Frame die Spam-Nachricht und wenn wir den 1. Frame mit OCR behandelt haben, haben wir nichts mehr gesehen. Ja, fand ich echt pfiffig. Gut, dann haben wir die OCR-Plugins nachgerüstet, nach dem Motto, gut, wir filtern eben alle Frames, wenn es sein muss. Daraufhin haben sie dann den PDF-Spam gemacht, mit dem wir relativ lange, vor 2, 3 Jahren, relativ viel Spaß hatten. Ja, einfach PDF-Attachments verschicken. Als da dann auch die Erkennung besser wurde, sind sie übergegangen, haben Word, Excel und was weiß ich nicht alles irgendwie verschickt. Ich glaube, PowerPoint habe ich auch irgendwo mal gesehen. Und das hat wohl angeblich, weil man den Berichten glauben darf, nicht so gut funktioniert, weil es einfach nicht ausreichend oft gelesen worden ist, weil die Leute einfach da misstrauisch waren oder sowas. Und die Klickraten, das Gesamtergebnis stimmt nicht. Also lieber halbwegs schlecht PDF verschicken, als gut Microsoft verschicken, aber einfach nicht gelesen werden, das ist dann auch wieder doof. Das haben sie, soweit ich informiert bin oder soweit ich es noch mitbekomme, halbwegs wieder eingestellt. Und die neueste Masche, Holleruru, MP3-Spam. Ja? Kann man sich jetzt sozusagen dann aufs Handy laden und dann unterwegs seine Börsenkurse anhören oder sowas, funktioniert. Und ich muss auch sagen, also jetzt irgendwie eine Texterkennung auf MP3-Spam, vielleicht bildet sich heute Nachmittag noch ein Workshop raus, ich kann es nicht. Ja, Hut ab, da muss ich wirklich sagen, technologisch ist das geil, immer wieder schön zu wissen, was sie machen. Aber auch da kann ich die frohe Botschaft vermitteln, die Jungs sind clever. Ich glaube gar nicht, dass es so viele sind, weil es eigentlich immer dieselbe Masche ist, immer dieselbe Art ist, immer dasselbe Bild. Ich glaube, das ist, sind nicht viele oder nur eine Gruppe, vermute ich, Bauchgefühl. Hut ab, die sind so clever, die sind so optimiert, die sind auch technologisch auf der Höhe der Zeit, dass man die schon wieder kriegt. Ja, die sind eine der wenigen oder fast die einzige Gruppe, die Graylisting absichtlich überlebt, im Gegensatz zu allen anderen, aber nur, wenn sie weiß, dass es Graylisting ist. Das heißt, wenn sie einfach mal den Begrüßungstext vom Graylisting ändern und statt schreiben, und ich schreibe, you're graylisted für 300 Sekunden, einfach please try again later, dann kommen die nie wieder, weil die dann schon mit optimieren und sagen, oh Gott, was ist das denn für ein Server, tschüss. Seitdem man das macht, sehe ich den Spam nicht mehr und damit ist das Problem für mich erstmal aus der Welt. Nigeria-Spam. Ja, haben Sie vielleicht auch schon mal bekommen. Ich bin Banker in Nigeria oder weiß der Geier, armer Angestellter. Bei der Überprüfung alter Konten haben wir ein verlassenes Witwenkonto oder es war ein Priester oder ein gutherziger Edelmann. Auf jeden Fall irgendein ein verstorbener, reicher Edelmann oder Dame ohne Erben natürlich, ist ja klar. Und ich, kleiner Bankangestellter in Nigeria, habe das jetzt gefunden. Und was machen wir jetzt mit dem Geld? Und jetzt suche ich weltweit ein paar Partner, da gibt es jetzt die verschiedensten Maschen. Entweder ich suche einfach einen Europäer, der sich als Erbe ausgibt. Ja, das kann er natürlich als Nigerianer vielleicht ein bisschen schlecht machen, als Sohn von einem weißen Priester oder sowas. Oder auch einfach einen europäischen Partner, der das Geld außer Lande schafft. Da gibt es dann die verschiedenen Geschichten. Auf jeden Fall ist es im Prinzip aus Sicht des Opfers, also des Empfängers immer, Junge, du hast das Große losgezogen, der Typ hat eine Million zu verschenken und du bist sein Partner. Das ist im Prinzip die gleiche Masche wie diese ganzen Lotteriesachen, you have won, was weiß ich. Sie sind 5 Millionen von ihrem Preis entfernt, sie müssen nur noch auf die E-Mail antworten. Das ist im Prinzip genau die gleiche Masche. Der Spam kommt übrigens nicht immer aus Nigeria. Er heißt zwar Nigeria Spam, das ist der Oberbegriff, ist auch benannt nach 490 oder 419 Nigeria Spam oder sowas. Einfach weil das ein Paragraph, der zuständige Paragraph des nigerianischen Gesetzes ist, Advanced Fee Fraud, also Vorauszahlungsbetrug. Steckt da nämlich dahinter. Und danach ist er weltweit benannt. Es gibt mittlerweile auch polnische Fassungen davon, die deutlich weniger Rechtschreibfehler aufweisen, immerhin als die nigerianischen. Und im Prinzip erstaunlich, wie viele polnische Pharma es gibt. Aber gut. Ich finde ihn relativ schwer zu filtern. Ja, das ist eigentlich so der einzige, der finde ich noch heute nennenswert, Probleme verursacht. Einfach, weil das einfach ein langer ASCII-Text in Handarbeit ist. Da steht kein böses Wort drin und das Wort Erbschaft, Priester, Bank kann man nur einfach schlecht irgendwie ins Ranking hochsetzen. Und der wird meistens einfach ganz direkt über echte Mail-Server verschickt. Also den kriegt man auch mit Graylisting Policy Bait relativ schlecht. Das ist so, finde ich, derjenige, der bei mir noch am meisten durchkommt. Alles andere kriegt man in den Griff. Und da steckt halt einfach Handarbeit dahinter. Und oft sind es halt auch wirklich echte, einfache, handgeschriebene E-Mails. Ja? Bloß mit einem größeren Verteiler. Was läuft dann ab, wenn man sich mit denen einlassen würde? Man kommt tatsächlich in einen manuellen Mailwechsel mit dem Absender, also der antwortet einem, also spätestens ab dem Zeitpunkt ist es wirklich ein handgeschriebener E-Mail-Verkehr, der dort stattfindet. Man meldet dann einfach 5, 6, 7 Mal hin. Klar, wenn man so ein Millionenerbe oder so ein Millionentransfer vorbereiten will, dann geht es auch ein paar Wochen hin und her. Und im Endeffekt läuft dann so eine kleine Sozialmasche ab. Das heißt, das Opfer, Quatsch, der Täter, also der Spammer, wiegt das Opfer dann irgendwann auch in eine gewisse Sicherheit. Ich schicke dem meinen Personalausweis. Ich betone, dass ich, mein Freund, jetzt mit dir irgendwie eine gemeinsame Sache mache. Ich gebe dir 1 Million und ich vertraue dir inständig, dass du mir auch anschließend was zurückgibst und so. Das heißt, das Opfer fängt irgendwann einfach zu glauben, es hätte die Kontrolle. Fängt einfach an zu glauben, es hätte die Kontrolle. Ja? Weil einfach der Spammer, der Täter sozusagen, das ausgiebig betont, weil er eben auch relativ viele scheinbar echte Informationen von sich preisgibt. Vielleicht kriegt er das Opfer auch so weit, dass er seine Informationen preisgibt. Irgendwann muss ich auch mal eine Passkopie hinschicken, wenn so ein Millionentransfer stattfinden soll. Das heißt, irgendwann komme ich natürlich auch dann in eine gewisse Abhängigkeit einfach rein, weil der hat mich einfach von A bis Z belogen und ich habe dem irgendwann natürlich in Hoffnung auf die Millionen meine echten Daten rübergeschickt und spätestens dann bin ich vielleicht eben auch einfach mal erpressbar oder irgendwann so ein bisschen in der Sache mit drin. Es gibt dann 2 Möglichkeiten, wie man an sein Geld kommt. Die Sozialmasche, die Auszahlung verzögert sich und verzögert sich. Man braucht ja so 2, 3, 4 Monate Zeit, um das Spielchen ein bisschen laufen zu lassen. Und irgendwann kommt dann die böse Nachricht, dass mein Absender, mein Bankier auf der anderen Seite vielleicht in soziale Schieflage geraten ist, seine Mutti ist gestorben, er droht gekündigt zu werden oder weiß der Geier was. Das heißt, mein Geld braucht noch eine Weile und er wiederum als Spammer braucht jetzt dringend Geld, um weiter existieren zu können oder weiter um den Deal einfedern zu können und so weiter und so fort. Und dann läuft natürlich auch relativ schnell so eine Sozialmasche ab nach dem Motto, komm Junge, du kriegst jetzt 3 Millionen und jetzt willst du mir nicht mal 50.000 vorab auszahlen oder sowas. Wir verrechnen das ja nachher. Das heißt, wenn es denn Erfolg hat, da reicht wahrscheinlich auch ein Fall im Jahr und man ist saniert als Absender, kriegt man vielleicht 50.000 Cash oder sowas oder 5.000 Cash bar überwiesen, weil der Absender darauf vertraut, also hier unser Opfer hat darauf vertraut, ich kriege das ja wieder, das ist es wert. Ja? Weil sonst, dass man einfach sagt, wenn ich das Geld jetzt nicht kriege, dann platzt der ganze Deal, weil dann bin ich raus aus dem Geschäft, dann bin ich pleite und entweder ich kriege 5.000 Mille a Konto oder wir müssen die Millionensache leider fallen lassen. Zweite Masche ist natürlich dann das ganze Vorauszahlungszeug, darauf eben auch dieser 419 aus diesem nigerianischen Gesetz. Es geht um Bankgebühren, es geht um Zollgebühren, es geht um Transfergebühren, was weiß ich. Und der Absender hat natürlich kein Geld, das ist ja klar, er ist ja das arme Opfer. Das heißt, er bittet natürlich mich, ein paar hundert oder tausend Euro Behörden und Bankgebühren vorab zu bezahlen. Und die schieße ich ihm dann vor, weil ich ja darauf hoffe, ein paar Millionen zu kriegen. Nächste Kategorie, Porno- oder auch Casino-Spam, ist ein und dasselbe und eigentlich relativ langweilig. Ich bewerbe Pornoseiten oder Casino-Seiten und für jeden abgeschlossenen Vertrag kriege ich Provisionen. Das ist also so dermaßen stinklangweilig, dass es eigentlich gar nicht mehr richtig Spaß macht. Die Porno-Anbieter selber spammen eigentlich gar nicht. Einfach erstens, weil sie erkennbar und entdeckbar sind. Die sind ja relativ leicht zu identifizieren, wer das ist. Die kassieren ja auch Geld von ihren Kunden. Ich weiß, wer das ist. Die haben in aller Regel ein normales, seriöses Geschäft angemeldet, zahlen wahrscheinlich auch halbwegs ordentlich Steuern und so weiter und so fort. Die spammen gar nicht selber, haben sie nicht nötig. Die lassen spammen. Das heißt, wenn man sich auf den einschlägigen Pornoseiten das mal anguckt, es gibt überall Reseller-Accounts und es gibt überall provisionsbasierte Werbemaßnahmen. Das ist nichts anderes, als Amazon macht, ja. Bloß für anderen Inhalt, wobei die Produktpalette von Amazon ist ja auch nicht so. Ja. Und natürlich ist von Seiten der Anbieter einkalkuliert, dass diese Leute spammen. Ja. Anders generiere ich da keinen Umsatz, wenn ich nicht Werbemails verschicke. Ja. Niemand braucht glauben, dass er lauter Empfänger in seinem Mailverteiler hat, die mit dem Empfang von Werbung einverstanden sind. Wie mir neulich ein Spammer erklärte. Ich sei doch einverstanden mit dem Empfang, hätte ihn der Verkäufer der E-Mail-Adressenliste zumindest erklärt. Und er hätte das natürlich geglaubt. Sprich, die sagen natürlich, ist verboten, aber im Endeffekt setzen natürlich drauf, sonst rollt da kein einziger Rubel. Wie gesagt, das ist nichts anderes als das, was wir bei Amazon haben, da kriegt man auch seine 5-10% für jedes vermittelte Geschäft. Das ist nichts anderes als der Versicherungsmakler bekommt, wenn er einen Versicherungsvertrag irgendwie abschließt, das ist nichts anderes als das Zeitschriftenabo, alles ein und dieselbe Soße. Bloß, dass es jetzt eben um Bildchen oder eben um die Einzahlung ins Casino-Portal geht und für alles, was eingezahlt wird, kriege ich meine Provision. Ich war neulich mal vor ein paar Monaten bei einem Versicherungskonzern und wir haben vormittags noch im Gespräch darüber gewitzelt nach dem Motto, eigentlich ist es dasselbe, was die ganzen Versicherungsmakler im Land machen, gegen Provisionen Versicherungsverträge verdicken. Und wir kamen drauf, eigentlich könnte man auch Versicherungsverträge spammen. Und es ist wirklich kein Zufall, aber am Nachmittag habe ich von einem Konkurrenzunternehmen, einem sehr großen, was man kennt, von einem lokalen Versicherungsmakler, beziehungsweise natürlich, dessen Praktikanten, eine Spam-Mail bekommen mit dem Abschluss von Lebensverträgen und Lebensversicherungsverträgen und so weiter und so fort. Das wäre eigentlich meine Das wäre eigentlich eine schöne Steilvorlage gewesen, da mal gegen vorzugehen, also Versicherungskonzern A gegen Versicherungskonzern B, beziehungsweise gegen dessen lokalen Regionalvertriebsleiter oder was das war. Leider haben die das nicht gemacht. Die haben das kurz an der Rechtsabteilung zwar geprüft und könnten das natürlich machen, das unlautere Wettbewerb, ganz klar. Aber im Zuge des Friedens untereinander haben die das sich gegenseitig lieber nicht irgendwie ans Bein gepinkelt und damit ist das Ding dann folgenlos geblieben. Bis auf ein paar Telefonate, die ich mit diesem Verkaufsleiter und dessen vermeintlichen Praktikanten geführt habe. Aber wie man sieht, das gibt's. Ja, Problem ist bloß, für seriöses Geschäft kann man es in aller Regel nicht offen machen, weil man da seine Identität offenlegt, relativ schnell eins auf die Mütze kriegt mit empörten Leuten, mit seinem Internetprovider und so weiter und so fort. Das heißt, für legales Zeug oder normales Zeug wird's meistens eben nicht mehrfach benutzt. Schauen wir uns an, wie dabei verdient wird. Porno- und Casino-Spam. Wenn man mal davon ausgeht, dass man 0,01% Klickrate kriegt, also auf 10.000 E-Mails eine Klick, also nicht nur ein Klick, beziehungsweise sogar ein File-Account, also ein Abschluss. Das ist gar nicht mal so viel. Ja? Wenn man normales Werbemailing macht, so Kaltakquise für einen Weinversand und so weiter und so fort, was wir da im Briefkasten haben, redet man normalerweise branchenüblich von 2-3% Response Rate, also 2-3 von 100 Ja, wir reden jetzt hier von einem von 10.000, der einfach mal für $9 oder für $12 so einen zweiwöchigen oder zehntägigen Testaccount beim Pornoanbieter abschließen soll. Ist man dabei, $10, gibt's ungefähr je nachdem 30-40% oder das Provision, kriegt man einen satte $5 auf die Hand. Das sind Raten, die, wenn man den einschlägigen Berichten glauben kann, durchaus man erreichen kann. 1 auf 10.000, liegt vielleicht auch drauf, hier nickt jemand, ja, Sie haben ja auch, okay, da haben Sie bessere. Also da gibt's auch ganz liegt auch daran, wie man das einfach macht, aber $5 auf 10.000. Der Gag dabei ist, dass meistens dann natürlich auch Verträge, die sich automatisch verlängern. Ja, wenn ich das Ding nicht kündige, dann wird erstmal ein einmonatiger Vollaccount raus und der kostet dann schnell seine $45 oder $49. Von denen kriege ich als Spammer auch nochmal 50% und dann lohnt sich das Ganze erst. Ja? Einschlägigen Berichten daraus vergessen halt ungefähr 50% der Leute, zumindest in dieser Größenordnung, das rechtzeitig wieder zu kündigen. Das Problem ist, gerade beim Pornoanbieter zahlt man das dann auch einfach und kündigt dann. Also ich meine, da führt man jetzt keinen Rechtsstreit und erklärt seine Ehefrau, warum man jetzt eigentlich gerade eine Klage in Amerika finanzieren muss, sondern wenn man das vergessen hat zu kündigen, dann zahlt man die $49 halt und kündigt dann. Also es werden relativ selten dauerhafte Accounts draus. Ich meine, irgendwann kennt man das Angebot ja auch, aber ein Monatsaccount ist meistens noch drin. Ja, und wenn Sie jetzt die Zahlen mal zusammenrechnen, dann landen wir auf 1 Million E-Mails mit ungefähr $1.500 Profit, die ich als Spammer rauskriege. Ne? Also 0,01% Klickrate oder Response-Rate für einen Trial-Account, davon 50% Voll-Account, Pi mal Daumen, $1.500. Kann man sich jetzt drüber streiten, im Detail könnten auch 2 oder 2,5 oder 100.000 sein. Die 10er-Potenz ist irgendwie klar, die dabei rauskommt. Wir reden hier nicht um $20. Und je nachdem, wie gut man ist und so weiter und so fort, wie gut die Raten sind, die man so erreicht und die Adressen, die man auch zur Verfügung hat, kriegt man da jetzt natürlich mehr oder weniger. Aber irgendwie so, dass es sich zumindest, denke ich, na, das darf ich jetzt nicht sagen, aber so, dass es sich für 1-2 Stunden für viele Leute als lukratives Geschäft darstellt. Ja, das Problem dabei so ein bisschen, das fand ich ganz süß. Man darf viel, aber nicht zu viel Provision generieren, denn wir dürfen ja nicht vergessen, Spammen für die Pornoanbieter ist natürlich verboten. Und wenn ich zu viel Provision habe, die dieser Spam-Anbieter natürlich an mich auszahlen muss, ich meine, der heult ein paar $10.000 auch nicht hinterher, wenn er sie behalten darf, dann überlegt er sich natürlich auch ganz schnell, wenn ich zu viel Umsatz gemacht habe, dass der jetzt sagt, oh, du hast ja gespammt. Und in den Klauseln steht dann, wer spammt, verliert den Anspruch auf seine Bezahlung. Das heißt, dann darf der Anbieter die €10.000 einfach in seiner eigenen Tasche behalten. Das macht er natürlich nicht mit jedem Spammer, weil das spricht sich rum. Aber es ist natürlich auch ganz gut, jeden 50. oder jeden 100. einfach mal nicht auszuzahlen. Dann kann man auch immer jederzeit sagen, Spam ist bei uns verboten. Wir haben ja auch schon ein paar abgemahnt und blockiert und nicht ausgezahlt und so weiter. Ne? Ist immer gut für die Statistik. Das heißt, man muss immer ganz gut im Mittelfeld mitschwimmen, so dass man zwar seinen eigenen Profit irgendwie macht, aber nicht so, dass es sich lohnt, sich für den Anbieter, sich mit mir oder damit auch der Community, wenn man so will, anzulegen und das Geld einfach einzubehalten. Wenn es dann doch mal passiert, dann fällt das unter Betriebsrisiko. 19 Mal hat es funktioniert, einmal ging schief, was soll's. Ja, Moment, hier geht's weiter. Viagra, Xanax, Cialis, Mail Enhancer, wieder so ein neuer schöner Begriff. So wird gehandelt, auch kann man nicht viel dazu sagen, es gibt einen Online-Shop, ja, für alles, was gekauft wird, gibt's Provisionen. Wie gesagt, man kriegt das Zeug auch durchaus ja bei Amazon, bloß da stimmt die Provision halt einfach nicht. Das kauft auch keiner, ja. Viagra und Mail-Enhancement-Zeug kauft doch keiner. Da habe ich jetzt wieder ein paar Zahlen mitgebracht. 2 Zahlen. Was ist das? Es sind große Zahlen. Auch wenn es Dollar sind. Der fällt ja rapide, aber es ist immer noch eine ganze Menge. Es wird mir reichen. Hä? Zentimeter? Zentimeter, ne? Das, ich. Hey. Das ist der Jahresumsatz mit Viagra und Cialis. So viel zum Thema, das kauft doch keiner. Ja, wir reden ja von $1.7 Milliarden für den Marktführer. Relativ unangefochten, wie man sieht. Hm? Nein, weltweit, einfach für den Produktverkauf. Aber ich würde mal vermuten, dass die deutschen Apotheken relativ wenig Viagra verkaufen, anteilig von dem, was aus den niederländischen Online-Stores irgendwie kommt. Einfach wahrscheinlich auch schon, weil sie zu teuer sind. Ja, jetzt ist es relativ egal. Ja, kann ich jetzt ein Prozent, ein Promille, ein Zehntel Promille oder weiß der Geier für eine Rate ansetzen, wenn also auch nur ein Bruchteil davon über Spam-Werbung umgesetzt wird und ich glaube nicht, dass das unter einem Prozent ist, dann komme ich dort auf sehr erkleckliche Summen, die weltweit mit Viagra und Konsorten umgesetzt werden. Und das jetzt, wie gesagt, nur die Zahl sozusagen für Viagra, was die dort als Jahresergebnis haben, das ganze Mail-Enhancement-Zeug und das weiß ich, was man selten in der Apotheke holt, kommt ja auch noch dazu und das kostet ja meistens dann auch gleich eine ganze Menge Geld. Ja, kann ja auch sein. Ja, dann können wir jetzt überlegen, ob 10-mal so viel nur 8 gemacht verkauft wird. Das sind jetzt, wie gesagt, die Ordnungen von Pfizer, um einfach die Größenordnung klar zu machen. Jetzt können wir überlegen, ob es mehr nachgemachte Präparate gibt als Originale. Auf jeden Fall ist es klar, hier geht es um mehr als $50 und das kauft doch keiner, kann man eigentlich nicht mal so ganz behaupten. Ja, so arbeiten Spammer. Das ist jetzt relativ kurz und auch sehr, sehr knapp, da kann man jetzt auch gerne sich mit mir drüber streiten. Klar, es gibt Botsätze, die lassen sich relativ gut anonym über Irk-Channels irgendwie steuern. Kann ich auch nur die Empfehlung geben, wer einfach mal seine Firewall dahingehend umrüstet, dass er irgendwie mal guckt, was seine Server an Verbindung zu Irk-Rechnern aufbauen. Der hat im Prinzip das beste Intrusion-Detection-System, was man sich da so momentan vorstellen kann. Also so gut wie jede Botnetz-Infektion läuft erstmalig darauf hinaus, dass das infizierte System versucht, eine Irk-Verbindung irgendwohin aufzubauen. Und wenn man Irk jetzt für seine Mitarbeiter oder an Uni oder so, na gut, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber im Unternehmen nicht erlaubt hat, dann sollte das eigentlich nicht passieren. Insbesondere, wenn mein Webserver versucht, eine Irk-Channel-Verbindung aufzubauen, könnte man geringfügig stutzig werden. Also einfach dort eine Log auf IP-Tables in einer Linux-Firewall und ich kann erstmal zu 99% alles ganz bequem abfangen und werde zumindest informiert. Da gibt es jetzt noch verschiedene andere Techniken und so weiter und so fort, wie man das Ganze noch weiter verbirgt. Das schaffen wir jetzt hier heute nicht. Was ich ganz interessant fand, war ein Bericht, der mir so zumindest so vorher nicht bewusst war, von einem Spammer, der einfach tote IP-Netze von Firmen, von pleitegegangenen oder aufgekauften Firmen per BGP wiederbelebt. Ja, die werden gerade abgewickelt oder aufgekauft. Das heißt, die IP-Netze sind noch eingetragen mit deren AS-Nummer und so weiter und so fort. Sie sind aber nicht mehr in Betrieb. Und wenn man sich einfach irgendwo weltweit mal so einen kleinen Cisco-Router aufhackt, was wohl auf 500 Routern nicht so schwer ist, findet man immer einen offenen mit Telnet-Port und Admin-Admin. Dann kann man dort einfach eine Route für sich eintragen und einfach dieses tote IP-Netz wiederbeleben. Das lässt man dann für 2-3 Stunden bestehen, verschickt mit einer dieser toten IP-Adressen und anschließend lässt man das Netz wieder zusammenbrechen und anschließend, wenn die Empfänger sozusagen erstmal nicht nachgucken, wo kommt denn der Spam her, stellt man fest, die IP-Adressen gibt's gar nicht, die werden nirgendwo auf der Welt geroutet. Das Netz existiert gar nicht, diese Absender-IP. Und man kann eigentlich kaum sagen, wo dieser ganze IP-Traffic herkommt. Außer natürlich, man ist in der komfortablen Situation, dass man quasi den weltweiten Internetverkehr mitprotokollieren kann. Dann könnte man Routen verfolgen. Es soll ja Organisationen geben, die das machen. Aber zumindest so normale Menschen können das eigentlich nicht. Fand ich sehr spannend. Was auch einfach mal wieder nur zeigt, dass auch ein totes IP-Netz einer pleitegegangenen Firma dadurch eine Bedrohung darstellen kann. Und natürlich, ja Gott, Administratoren, die Admin oder wie auch immer die Cisco-Default-Passwörter lauten, im Router eingetragen lassen. Ich meine, gut, deren Firma ist jetzt auch pleite. Aber gut, da hilft nichts. Ja, gekaperte User-Accounts in der Community, das ist auch klar. Ich meine, die werden mittlerweile so groß mit Millionen von Mitgliedern. Und wenn man da ein bisschen unterwegs ist, kann man da eine ganze Menge machen. Bulletproof-Server hatten wir vorhin schon. Und was jetzt natürlich auch mal zum größeren Problem so ein bisschen wird, ist offenes WLAN an jeder beliebigen Ecke, zum Beispiel hier auf dem Linux-Dach vielleicht, und anonymes UMTS. Das fand ich ganz spannend. Wir haben uns eine ganze Zeit lang gewundert, warum eigentlich so gut wie jede E-Plus-IP-Nummer von U- und UMTS-Handys in den RBL-Listen drin steht. Und zwar in so gut wie jeder. Wo wir dachten so, was ist denn hier los? Bis wir darauf kamen, dass E-Plus wohl auch Prepaid-Karten mit UMTS-Zugang verkauft und die sind dann quasi voll anonym, weil die halt einfach Guthabenkarten sind. Und damit gibt es keinen Zusammenhang mit mehr zu der Person, die diese IP-Nummer besessen hat oder zumindest keinen einfach nachvollziehbaren Zusammenhang mehr. Und damit kann man, ich meine, mit so einem UMTS-Account, und da man ja selber eigentlich den Traffic nicht macht, sondern nur steuert und kontrolliert, kommt man da wohl relativ weit. Und das sorgt wohl dafür, dass, oder hat wohl dafür gesorgt, anders konnte man uns das nicht erklären, dass im Prinzip komplett E-Plus verseucht ist. Ja, das größte Problem der Spammer ist eigentlich immer die Enttarnung ihrer Identität, also immer dann, wenn es persönlich wird. Und das ist immer dann, wenn es Geld fließt, weil dann verlassen wir sozusagen das Virtuelle, dann geht's ins Reelle über, sprich dann geht's auf Cash, dann geht's auf Bankaccounts, dann geht's auf Geld und dann geht's irgendwann auch in die reale Welt, wo vielleicht doch etwas genauer geguckt wird, welche Person hat hier dieses Konto eröffnet und das vielleicht auch ein bisschen genauer verifiziert wird. Gibt's verschiedene Methoden, gibt ja mittlerweile diverse alternative Gelddienste, PayPal und E-Passport und was weiß ich nicht alles. Es gibt natürlich immer auch Nummernkonten und Konten auf Offshore Locations und so weiter. Sehr brauchbar ist wohl angeblich auch Western Union. Problem ist, die verursachen relativ viel Aufwand und die Pornoanbieter sind wohl relativ wenig gewillt, jedes Mal ins Western Union Büro irgendwie zu latschen, um ein paar tausend Dollar anzuweisen. Und Schecks sind auch relativ passabel, allerdings halt nur dann, wenn man sie im Ausland irgendwie einlösen kann. Sonst entsteht ja irgendwie ein Geldfluss, den man nachvollziehen kann. Aber da schrieb ein Spammer ganz nett, ja Gott, dann fliege ich eben für $1,500 in die Offshore-Inseln, weil das fällt unter Bankspesen und bezahlten Urlaub habe ich auch noch mit dabei gehabt. dann bringt man die drei Schecks eben einmal im Jahr persönlich vorbei. Auch ganz interessant waren Berichte auch nochmal über die Mailadressen, wo man die herkriegt. Dass es tatsächlich doch schon signifikante Unterschiede gibt zwischen gebrauchten Mailadressen, also sprich 1 Million für $39, wie wir so vorhin gesehen haben, ist in aller Regel vielleicht eben gerade auch mal $39 wert. Aber im Endeffekt geht es wirklich auch darauf, frische und neue Mailadressen rauszukriegen, weil die erstens noch nicht so viele Porno-Trial-Accounts im Leben besessen hatten und darum natürlich die Bereitschaft, sich das 5-mal anzugucken, relativ hoch ist und weil es natürlich auch noch relativ naiv ist und jeden Blödsinn aufmachen, der da hergeflogen kommt. Das heißt, das war ganz süß beschrieben in einem Buch, dass die Spammer eben selber versuchen, auch Adressen zu kriegen, die einfach ihre 2 Wochen lang abgrasen. Und wenn sie eigentlich festgestellt haben, so, ich bin da durch, mit allem, was ich zu verschicken habe, 2-mal durch, das lohnt sich nicht mehr für mich, dann verkauft man die eben noch für $500 oder $100 eben weiter an die Konkurrenz oder an Einsteiger oder an weiß der Geier wen. Das fällt dann ein bisschen unter Recycling. Aber so, dass der Spammer eigentlich sagt, ich gehe da 2-mal durch und dann haue ich die Liste auch weg, weil was soll ich mit der noch? Ja? Das 5. Porno-Angebot hinschicken bringt nichts. Entweder die haben ja einen Trial-Account oder sie haben ihn nicht. Und entweder die haben Viagra gebunkert oder auch nicht. Da kann ich ja nicht 5-mal Viagra, also das bringt ja einfach dann, naja. Das heißt, wenn man so Mailadressen kauft, für die, die das von ihnen vorhaben, ist das meistens angeblich wohl nicht mehr wirklich wert und viele kaputte Adressen dabei und so weiter. Das heißt, es kommt natürlich dann auch ein bisschen darauf an, dass man sich selber Mailadressen irgendwie herorganisiert. Ich kann natürlich immer noch schön das Web durchgrasen, wenn Mailadressen irgendwo veröffentlicht werden. Relativ mühsam, aber das kann ein Spider, also ein Programm, relativ bequem automatisiert heute machen. Lässt man durchlaufen und dann kommen Adressen mal raus. Ist nicht so schwer. Gleich der Tipp, also Spammer sind nicht doof. Und wer immer noch glaubt, dass man mit user@domain.de oder user remove this und was weiß ich nicht, irgendwie seine Mailadresse irgendwie kaschieren kann. Also ein Suchersetzer kennen die auch. Ja? Ganz so doof sind sie nicht. Und wenn, dann bitte wenigstens einen deutschen Begriff, ja. Bitte das jetzt hier löschen und nicht in Großbuchstaben, sonst erkennt es auch ein Blinder, ja. Das bringt einfach nichts. Was ich immer ganz nett finde, ich meine, wenn ich schon 1,8 Millionen PCs, Privat-PCs unter meiner Kontrolle habe, Desktop-PCs, ja, dann muss ich ins Adressbuch gucken und ich habe die Mailadressen, ne? Dann habe ich Zugriff auf die Firmenadressbücher, die es betrifft. Dann habe ich Zugriff auf Word-Dokumente, wo das mit drin steht. Dann habe ich Zugriff auf den ganzen Mail-Store von Outlook und Konsorten, der dort lokal auf der Platte liegt. Und ich meine, das sind ja alles existente, validierbare oder gültige Adressen aus den letzten Tagen und Wochen. Was Perfektes gibt's eigentlich gar nicht. Das heißt, wer so ein Botnetz kontrolliert, der hat in aller Regel, denke ich, auch keinerlei Schwierigkeiten an frische und auch vor allem nicht verseuchte E-Mail-Adressen ranzukommen. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung, warum ich Spam auf Mail-Adressen kriege, die ich halt doch noch nirgendwo veröffentlicht habe. Wo ich mich dann immer frage, nirgendwo, ja? Und wenn dir keiner schreibt, warum hast du dann eine Mailadresse? Dann kann man es auch sein lassen. Also mindestens meine Freunde besitzen sie und die haben irgendwann auch einen Windows-Rechner und die sind irgendwann auch infiziert und dann ist meine Adresse auch verseucht. Relativ egal, ob ich die irgendwo auf Webseiten hatte oder nicht. Vorne in Communities, klar, schön sind auch mal Mailinglisten oder Online-Archive von Mailinglisten, wo die ganzen Absender irgendwie mit drin stehen. Das ist dann natürlich Selbstbedienung frei Haus. Natürlich auch gehackte Communities, gab es ja auch mal wieder. Schön sind auch so, wenn, was war das, ich glaube die österreichischen, die hatten so eine Art Robinson-Liste, also von Mailadressen, die man, die nicht bespammt werden sollen, ja? Ein Schelm, wer glaubt, dass sich daran jemand hält, und ausgerechnet diese nicht bespammbare Adresse konnte man dann relativ lange im Klartext runterladen. Eigentlich war das mal dazu gedacht, dass man seine Adressen als Spammer hinschickt, dann validieren die das, sortieren die kaputten Adressen aus und geben mir das zurück, wo ich sagen muss, das sagt für mich als Spammer ja auch aus, dass die Adressen, die anschließend fehlen, insbesondere gültige funktionierende Mailadressen sind, die ich vielleicht 3-mal beschicke statt 2-mal. Aber gerade diese Adresse diese Liste konnte man wohl relativ klar eine ganze Zeit lang runterladen und ich glaube da sowieso nicht dran. Aber gut. Ja, Firmenserver, da fallen natürlich insbesondere auch Firmenadressbücher drunter. Also wenn ich normal einen Desktop-PC einer Firma irgendwie um mir unter den Nagel reißen kann, dann kann ich im Prinzip das komplette Active Directory-Adressbuch auslesen. Das kann mein Outlook dort ja auch. Und dann habe ich natürlich gleich 500, 5000 oder wie viel immer reell existierende Mailadressen zur Verfügung. Auch eine alte Sache, wo ich immer sage, Jungs, also ich meine, wer daran glaubt, ist halt auch ein bisschen naiv. Diese ganzen Unsubscribe-Portale, diese ganzen Unsubscribe-Links, ne? Wenn Sie keine Mail mehr bekommen wollen, klicken Sie hier. Ja, das ist natürlich der beste Garant dafür, um Spam zu kriegen. Ja, es gibt ja auch Spam-Mails, die dafür werben. Ich verkaufe Spam-Adressenlisten. Übrigens sind das Remove-Me-Adressen. Also Adressen, wo der Absender mal so blöd war, raufzuklicken und dadurch auch zu bestätigen, dass sie existiert. Das ist bei Spam-Adressenlisten ein besonderes Qualitätsmerkmal, dass das nicht irgendwelche Mail-Adressen sind, sondern Remove-Me-Adressen sind. Und wenn man hier Spamhaus.org Glauben schenken kann, dann ist zum Beispiel sowas wie Unsubscribe Now, Remove.org, Unsubscribe.net und so weiter und so fort. Einfach Portale, die direkt von den Spammern betrieben werden. Ja, also ich meine, warum soll ich sammeln, wenn die Leute mir ihre Mailadressen freiwillig geben? Ja, ich meine, das ist eigentlich viel besser. Ja? Also ich meine, wer da natürlich noch glaubt, er könne sich dort austragen, ja, der glaubt auch, naja. Ja, damit das jetzt nicht zu sehr in eine Werbeveranstaltung ausartet, pro Spammen. Ich bin mir dieser Problematik durchaus bewusst. Ja, aber ich gehe davon aus, dass wir alles gute und anständige Menschen sind. Ja, habe ich natürlich noch jetzt sozusagen die moralische Schlusskeule hinten dran, warum Spam entgegen den letzten 45 Minuten keinen Spaß macht. Ja? Ich hoffe, ich kann das jetzt ausreichend wieder rumreißen oder zumindest auf Null wieder hoch. Die Gesetzeslage. Problem natürlich beim Spam ist, wir sind weltweit, irgendwo sitzen die Leute und ich meine, wenn irgendein Land, wo ein Typ sitzt, einfach keine passenden Gesetze dafür hat, dann nützt mir das eben auch nichts, wie ich vorhin bei der Mafia sagte. Ne, wenn ich weiß, wer das ist, ich kriege ihn halt einfach nicht. Dann sagt er, na und, in meinem Land ist Spam erlaubt. Was soll's? Ja? Und solange er nicht den Fehler macht, in die USA oder nach Europa einzureisen, dann sitzt er eben dort zu Hause, spammt fröhlich und freut sich über sein Geld. Ist also was uns Deutsche ein bisschen schwer betrifft. Problem ist halt einfach, in Deutschland und auch in der Europäischen Union haben wir eigentlich keine vernünftige Gesetzeslage zum Schutz gegen Spam. Das ist einfach so. Spam ist nach deutschem EU-Recht wettbewerbswidrig. Das heißt, Unternehmen können untereinander sich abmahnen. Das sind diese berühmten Abmahnbriefe, von denen man liest. Also zum Beispiel der Versicherungskonzern, von dem ich vorhin erzählt habe, hätte seinen Konkurrenzversicherungskonzern abmahnen können. Böse, böse, das machst du bitte nicht nochmal. Das ist unlauterer Wettbewerb, weil wir verhalten uns korrekt und du verhältst dich inkorrekt. Zugunsten eines Wettbewerbsvorteils, das darf nicht sein. Das ist aber nur was, was die Gewerbetreibenden untereinander betrifft. Und zwar die, die in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis stehen. Das ist also was, was uns Privatpersonen relativ gar nicht irgendwie irgendwas nützt. Das Einzige ist, wir könnten Verbraucherschutzvereine da ins Leben rufen. Die sind dazu da, das stellvertretend für uns wahrzunehmen. Aber das ist halt ein relativ stumpfes Schwert. Das nützt einfach relativ wenig. Die USA haben 2003 den Can-Spam Act, das heißt ja dort immer so dramatisch, den Can-Spam Act ins Leben gerufen. Und das ist ganz interessant, da ist nicht etwa das Spammen als solches, der Versand von unaufgeforderten Werbe-E-Mails sozusagen, sanktioniert, sondern das Faken des Absenders. Also wenn das Ding eben als normaler Brief getarnt ist, obwohl es Werbe-E-Mails sind, oder eben auch, wenn der Absender einfach gefaked ist. Und Kritiker sagen darum auch, das ist ein I-Can-Spam-Act, weil das Gesetz mir das eigentlich erlaubt, ja sozusagen das Spam. Und das hat aber relativ konkrete Wirkung jetzt in den letzten Jahren tatsächlich schon gehabt, eben weil es insbesondere auch Schadensersatzforderungen ermöglicht und eben auch überhaupt erstmal solche Leute anzuklagen und dingfest zu kriegen. Und wer das aus der Presse ein bisschen verfolgt hat, die Amis sind ja bei Schadensersatzklagen immer nicht ganz zimperlich. Die sehen das nämlich anders als wir Europäer in unserem Recht. Fordere ich Schadensersatz für den Schaden, den ich erlitten habe? Ich habe 5 Spam-Mails bekommen auf meiner DSL-Flatrate, ja? Also ich verklage den jetzt auf 1,25 Cent Stromverbrauch oder sowas. Ja? Die USA, die machen das immer ein bisschen anders. Die sagen immer, okay, du hast einen Schaden, aber es geht ja darum, den Schädiger zu sanktionieren. Das heißt, du kriegst stellvertretend den Schaden für alle anderen. Das ist auch der Grund, warum ein Raucher in den USA dann schnell ein paar Milliarden kriegt, weil es gibt natürlich viele, viele Raucher und wenn ich alle Raucherbeine zusammenzähle, dann kriegt er ordentlich Schotter, weil er stellvertretend für alle klagt oder der Schädiger für alle zahlen muss. Und das macht es bei Spam natürlich ganz interessant. Daniel Lin, ein US-Spammer, sind jetzt natürlich alles US-Beispiele, klar, hat 3 Jahre Knast gekriegt, das war im Prinzip der Erste, der daran glauben musste aufgrund des Can-Spam-Akts, hat auch nur $10.000 Strafe bekommen, weil er sich eben schuldig bekannt hat. Und das ging um Kräuterpillen, wofür auch immer die waren, und Potenzmittel. Hat jetzt ein paar Jahre gedauert, Juni 2006, ist noch gar nicht so lange her, aber immerhin, er ist für 3 Jahre im Bau gewandert. Oktober 2007, relativ frisch, haben 2 Jungs irgendwie 5 Jahre bekommen. Interessant fand ich den Nebensatz, dass sie in den 2, 3, 4 Jahren $2 Millionen angeblich verdient haben sollen mit dem Spam. So viel zum Thema, es lohnt sich nicht. Aber das darf ich jetzt am Ende des Vortrags ja schon wieder nicht mehr sagen. Und noch offen, wo das, glaube ich, momentan spektakulärste Verfahren ist, Jeremy James. Der hat schon 9 Jahre Knast bekommen, ist in Berufung gegangen. Die Berufung wurde, glaube ich, auch abgelehnt. Jetzt ist er in Revision oder wie auch immer das in den USA heißt. Das heißt, momentan hat er $1 Million hinterlegt als Kaution. Das hat man dann natürlich Cash. Ja? Muss man mal kurz. Ich fliege kurz auf die Cayman Islands und hole mein Geld. Warten Sie kurz. Das ist noch offen. Ja? Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber wir sehen auch schon, da geht es also nicht nur um böse, böse. Du kriegst jetzt aber hier mal irgendwie 6 Monate auf Bewährung oder sowas, sondern die, also ich glaube auch im amerikanischen Knast ist nicht so wirklich zu spaßen. Spam ist auch gefährlich. Ja? Also wer sagt, ich habe genug Geld und Knast ist mir egal, weil mit UMTS-Handy im Knast kann ich weiterarbeiten. Soll es ja geben. Vardan Vardanovic Kushnir, ist angeblich ein armenischer Name, wenn ich das richtig verstanden habe, hat man vielleicht auch gelesen vor ein paar Monaten, den haben sie irgendwie erschlagen in seiner Wohnung aufgefunden vor ein paar Jahren. Der war relativ bekannt dafür, weil er eben Werbung für Sprachkurse, ich glaube englische, amerikanische Sprachkurse gemacht hat. Und 2003, 2004 hatte er, so schätzte man, ungefähr 25 Millionen Leute erreicht mit seiner Werbung. Also nicht nur Mails verschickt, sondern auch hier oben erreicht. Also schon eine ganze Menge. Es kannten ihn wohl relativ viele mit seinen Sprachkursen. Muss man auch sagen, das war 2003, 2004, ne, als wir noch von einer deutlich geringen Zahl, von einem Viertel der heutigen E-Mails gesprochen haben. Also das war schon ein relativ dicker Fisch. Ja, heute lacht man sich vielleicht über 25 Millionen Leute tot, weiß ich nicht. Der hat auf jeden Fall Werbung für Sprachkurse gemacht und wenn ich das richtig verstanden oder mir zusammengeräumt habe, hatte der Junge ein Problem. Also nicht nur, dass er erschlagen worden ist. Oder das Problem davor war halt, seine Zielgruppe waren Russen. Ja. Letztes noch offenes Beispiel hier, auch ein Spammer aus Florida, klar sind wieder die Amis, weil es geht um den Can-Spam-Act, ne? Zeigt aber auch, dass es durchaus nicht immer nur die Chinesen sind, auf die wir da schimpfen dürfen. 280 Millionen Spam-Mails hat er verschickt und das ist jetzt ein klassischer Fall, der hatte einen floridianischen, kann man das sagen, floridianischen Provider, Absender gefaked, Sysnet, also ein relativ bekannter Internet-Provider, hat das unter dessen Absender-Mailadresse verschickt, die haben den ausfindig gemacht und eben in diesem Can-Spam-Faken von Absendern eben angeklagt oder verklagen lassen und der wurde eben zu dem Can-Spam-Akt beurteilt. Und jetzt kommt das Interessante dabei, ja, die Schadensersatzsumme, ja, 11,2 Milliarden. Da muss man schon eine Weile von der Zelle aus arbeiten. Also selbst wenn man 2 Millionen in 2 Jahren macht, dauert es eine Weile, bis man das Geld zusammen hat. Viel dramatischer, ich liebe immer diese kreativen amerikanischen Urteile. Ja, die denken sich immer noch irgendwas Lustiges hinten raus. Ja, der darf jetzt für 3 Jahre lang das Internet nicht nutzen. Ja, ich weiß nicht, was ihn mehr trifft. Da bin ich mir durchaus, ich weiß nicht ganz. Ja, darum, in diesem Sinne, bleibt sauber. Das meine ich jetzt im doppelten Sinne. Also hier jetzt nicht zu motiviert von dem Vortrag aus nach Hause gehen. Ich habe ein neues Geschäftsmodell. Ich würde es, wenn, glaube ich, auch nicht direkt am, also obwohl, man müsste es wahrscheinlich nur am Finanzamt anmelden, dann hätte in Deutschland niemand was dagegen. Solange man Steuern zahlt, weiß ich nicht. Bleibt sauber im doppelten Sinne, ist natürlich auch mal die Werbung für Spamschutz. Es gibt immer noch genug Server, die also einen mangelhaften bis gar keinen Spamschutz haben, obwohl es wirklich nicht so schwer ist. Also insbesondere die 90% Botnet-Spam, die kriegt man wirklich mit dem kleinen Finger irgendwie weg, wenn man nur ein K-Listing macht. Anders als Frank bin ich der Meinung, dass es hervorragend funktioniert und auch lange so funktionieren wird. Du auch? Okay, also ich, Spammer können es überleben, sie wollen es nicht überleben, ist meine These. Sonst würden sie es schon seit 5 Jahren machen. Es lohnt sich einfach nicht, weil sie zu viel Ressourcen verschwenden. Und vor 2-3 Jahren haben Spammer das eine Zeit lang auch versucht, Graylisting zu überleben. Sie haben es wieder sein gelassen, weil unterm Strich die Klickrate einfach nicht stimmte und damit weniger nach 2 Stunden Mailversand rauskam, als wenn sie es einfach ignoriert hätten. Insofern glaube ich, dass Graylisting noch lahm funktioniert, aber das ist ein anderes Thema. Wer Hilfe braucht, im Postfix-Buch ist eine ganze Menge dazu beschrieben. Ich glaube, die meisten Leute hier könnten das kennen. Kommt im Sommer in einer neuen Auflage, bevor ich nachher 20 Mal danach gefragt werde. Und natürlich auch wir von Heinlein Support beschäftigen uns sehr viel damit, helfen da gerne und ja, lasst uns da immer einfach mal anrufen oder komm auch gerne mal vorbei. Hosting unten ist nicht Bulletproof Hosting. Wir machen fast alles, aber das nicht. Ich glaube nicht, dass man das in Deutschland sinnvoll machen kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Nachmittag noch. Viel Spaß an der Tastatur. Bis bald und vielleicht bis 13 Uhr zum IMAP-Vortrag. Hat mir Spaß gemacht mit euch. Danke, dass ihr gewartet habt. Macht's gut.